Ein solches Schnellabschussverfahren in der Weise, wie das in Niedersachsen umgesetzt worden wäre, das hätte künftig willkürlichen Abschussentscheidungen Tür und Tor geöffnet und gerade überhaupt keine Rechtssicherheit gebracht. Und deshalb haben wir uns tatsächlich auch in Absprache mit einem weiteren Wolfschutzverband, da haben wir noch eine Telefonkonferenz spätabends gemacht, im Grunde aber umgehend entschieden, rechtliche Schritte dagegen einzuleiten.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren super spannenden Folge vom Wolfspodcast. Matthias, bist du bereit?
Moin Sabine, ich bin startklar und ganz liebe Grüße da draußen an euch alle.
Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Ja, also Anfang Dezember letzten Jahres haben die Umweltminister von Bund und Ländern bei einem Treffen in Münster einstimmig die Möglichkeit von Schnellabschüssen beschlossen.
Genau, wir haben uns alle darüber aufgeregt, mehr oder weniger.
Ja, damit sollte die Entnahme von sogenannten Problemwölfen auch ohne DNA-Nachweis möglich sein. Also Wölfe, die durch das Reißen von Nutztieren auffallen.
Auf welch juristisch wackeligem Boden dieser Beschluss aber stand, wurde ganz schnell klar, als er umgesetzt werden sollte. Zuerst hatte das Oberverwaltungsgericht Münster im Februar entschieden, dass die Wölfin Gloria nicht getötet werden darf. Und im April legte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg nach und untersagte den Abschuss eines Wolfes auch in der Region Hannover. Bis jetzt stand ja die Begründung aus. Die liegt aber nun vor und wird im Umgang mit dem Wolf, da sind sich alle einig, richtungsweisend sein.
Wir sprechen heute darüber mit Björn Seppke, Mitglied des Vorstands der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. Er ist im zivilen Leben Jurist und kann uns die entscheidenden Fragen zum Thema beantworten.
Hallo Björn und herzlich willkommen.
Hallo Björn.
Hallo Sabine, hallo Matthias aus dem hohen Norden. Erstmal natürlich ganz lieben Dank für die Einladung zu eurem tollen Podcast. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal betonen. Ihr macht echt klasse Arbeit.
Danke.
Das freut uns, danke.
Zur Verbesserung des Wissens gerade um den Wolf und damit natürlich auch zu einem besseren Verständnis für den Wolf. Tatsächlich hätte ich mir überhaupt nicht träumen lassen, mal als Jurist zu diesem Thema in einem Podcast eingeladen zu werden.
Und wichtiger denn je.
Ja, leider. Also mit den ganzen eindrucksvollen Erlebnissen und Berichten von dir, Matthias, also die ich auch viel, viel schöner als den juristischen Diskurs finde, da kann ich natürlich bei Weitem nicht mithalten und muss mich, glaube ich, schon jetzt mal so ein kleines bisschen bei den ganzen Zuhörern entschuldigen. Heute könnte es ein bisschen trocken werden.
Aber trocken, aber super, super wichtig, lieber Björn. Und heute kommt es darauf an, dass wir richtig Informationen liefern, weil es fliegen so viele Fragezeichen durch die Luft über die tatsächliche Situation in der rechtlichen Bewertung dieser Urteile, ne? Dass wir da heute einfach mal Licht ins Dunkel bringen müssen. Deswegen gleich zu Anfang die Frage an dich, um welches Urteil handelt es sich jetzt hier eigentlich ganz konkret, über das wir jetzt reden wollen?
Also, wir bringen auf jeden Fall Licht ins Dunkel, das kriegen wir heute auf jeden Fall hin. Ganz zu Anfang gleich auch von mir vielleicht ein kleiner Exkurs, denn da sind bestimmt auch einige, die so ein bisschen juristisch gebildet sind, die uns zuhören und so. Und wenn wir dann sagen, das sei ein Urteil gewesen des OVG Lüneburg, dann kriegen wir gleich den ersten Ärger. Also, eigentlich handelt es sich nämlich noch gar nicht um ein Urteil, sondern das ist ein Beschluss in einem Verfahren zum vorläufigen Rechtsschutz.
Okay.
Klingt jetzt auch ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert. Auch das kurz erklärt. Dabei wird einfach, weil meistens die Zeit für eine endgültige Entscheidung nicht reicht, in einem Eilverfahren durch das Gericht überprüft, ob die ergangene Entscheidung, also hier die erteilte Ausnahmegenehmigung, sich nach, das nennt man so schön im Juristendeutsch, summarischer Einschätzung als rechtswidrig erweisen wird. Mhm. Und wenn das der Fall ist, wenn also die sagen, okay, wir gucken uns das an und wir kommen zu dem Ergebnis, das wird wahrscheinlich im Endeffekt rechtswidrig sein, dann wird der Abschuss gestoppt. Und zwar, obwohl das Hauptverfahren noch gar nicht beendet ist. Das ist absolut sinnvoll, damit eben keine Fakten geschaffen werden, die später nicht mehr revidiert werden können. Also sprich, soll vermieden werden, dass eine Klage gegen die Abschussgenehmigung im Ergebnis zwar Erfolg hat, der Wolf aber zwischenzeitlich geschossen wurde.
Okay, verständlich.
Ja. Das ist genau der Punkt. Also deswegen ist es noch kein Urteil, sondern ein Beschluss. Es kommt dem aber sehr, sehr nahe, weil regelmäßig das natürlich dazu führt, wenn die einen solchen Beschluss fassen und die Abschussgenehmigung wird gestoppt, die ja in der Regel nur für eine bestimmte Dauer gilt, da dann ist diese Dauer mittlerweile abgelaufen, bevor das Hauptverfahren überhaupt beginnt oder endet, sodass das schon von echt großer Bedeutung ist. Also konkret ging es ja hier um eine am 26.03., das Datum werde ich nicht vergessen, das hat mir nämlich mein Geburtstagskuchen verhagelt.
Oh.
Erteilte Abschlussgenehmigung.
Das hat niemand verdient.
Nee. Und zwar für eine Abschlussgenehmigung für einen Wolf aus dem Gebiet Neustadt am Rübenberge. Da hatte ich glaube, 3 Tage vorher, ist da ein 12 Monate altes Rind gerissen worden. Und die Abschlussgenehmigung, die Behörde daraufhin erteilt hatte, sollte für einen Wolf gelten, der im Umkreis von 1000 Metern um die von dem Riss betroffene Weide angetroffen wird und war auf 21 Tage befristet. Also Besonderheit lag jetzt darin, das hattet ihr in der Anmoderation auch schon mal gesagt, dass erstmals darauf verzichtet wurde, durch eine genetische Untersuchung den für den Riss verantwortlichen Wolf zu identifizieren.
Okay. Ja.
Auf unseren Antrag hin hatte dann das VG Oldenburg zunächst Anfang April, ich glaube, das war der 5. April, dann tatsächlich den Abschuss vorläufig gestoppt. Mhm. Und das OVG Lüneburg hat dann am 12. April auch die weitere Beschwerde der Behörde dagegen zurückgewiesen, sodass auch weiterhin die Abschussgenehmigung nicht mehr umgesetzt werden durfte. Das Besondere war jetzt, dass eine Begründung das OVG noch gar nicht sofort mitgeliefert hat.
Okay.
Sondern die kam erst sehr viel später, am 6.5., knapp 3,5 Wochen später. Und damit haben sie uns, und ich glaube nicht nur uns, sondern ganz schön viele Leute auf die Folter gespannt.
Und warum wurde da mit so großer Spannung drauf gewartet und warum hat es so lange gedauert?
Ja, also besonders spannend war es schon allein deshalb, weil diese Abschlussgenehmigung nach der Vorstellung des niedersächsischen Umweltministers als Probelauf für das im Dezember von der UMK, also von dieser Umweltministerkonferenz, auf Vorschlag der Bundesumweltministerin beschlossene Schnellabschlussverfahren fungieren sollte. Und zwar erstmals, also ein Probelauf sozusagen. Das muss man sich mal so ein bisschen juristisch auch auf der Zunge zergehen lassen. So ein Vorgehen war aus juristischer Sicht schon ziemlich hanebüchen und im Grunde von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Und Nicole, mit der er ja im letzten Podcast gesprochen hat, unsere erste Vorsitzende, da haben wir noch darüber gesprochen, als erste Gerüchte aufkamen, darüber, dass in Niedersachsen nun ein geplantes testweises Schnellabschlussverfahren umgesetzt werden soll. Da habe ich noch gesagt, das ist totaler Quatsch, das passiert auf gar keinen Fall, weil ich damit gerechnet habe, dass auch der Umweltminister natürlich fachkundige Juristen an seiner Seite hat, die ihn beraten, die ihm mit Sicherheit gesagt haben werden, dass man erstmal eine neue Rechtsverordnung erlassen muss und klären muss, was ist denn unter den Gebieten mit erhöhten Rissaufkommen überhaupt zu verstehen? Das ist ja Voraussetzung für einen solchen Schnellabschuss. Und wie bildet man sowas überhaupt? Das ist ja völliges juristisches Neuland, das hat bis jetzt noch nie einer gemacht. Mhm. Aber irgendwie habe ich mich da in puncto entweder der Fachkundigkeit der Minister, der den Minister beratenden Juristen geirrt, oder aber der Minister hat schlicht nicht auf seine Juristen gehört. Aber ganz abgesehen davon war das Vorgehen natürlich ein Desaster für unser Ziel. Ne? Also unser Ziel ist ja die friedliche Koexistenz mit dem Wolf. Und ein solches Schnellabschussverfahren in der Weise, wie das in Niedersachsen umgesetzt worden wäre, das hätte künftig willkürlichen Abschussentscheidungen Tür und Tor geöffnet und gerade überhaupt keine Rechtssicherheit gebracht. Und deshalb haben wir uns tatsächlich auch in Absprache mit einem weiteren Wolfschutzverband, da haben wir noch eine Telefonkonferenz spätabends gemacht, im Grunde aber umgehend entschieden, rechtliche Schritte dagegen einzuleiten. Das nur so mal am Rande zur Einordnung der ganzen Geschichte. Mhm. Und zurück zu deiner Ausgangsfrage, warum es so spannend war. Einmal natürlich, wie gesagt, weil es der Testlauf für dieses Schnellabschlussverfahren war. Das gab es noch nicht. Und zum anderen aber wurde es dann tatsächlich noch spannender. Ich weiß, wenn Juristen von spannend sprechen, dann ist das meistens für andere kaum. Aber für Juristen ist das dann manchmal an Spannung nicht mehr zu überbieten. Aber es wurde dann tatsächlich noch spannender, weil das Verwaltungsgericht in Oldenburg unserem Eilantrag ja stattgegeben hatte. Und zwar mit einer Begründung. Und die war besonders wichtig, die uns in dieser Eindeutigkeit auch selbst komplett überrascht hatte. Es hat nämlich gesagt, dass im Grundsatz ausschließlich die Entnahme eines als Schadensverursacher identifizierten Wolf-Individuums zulässig sei. Bedeutet, es darf nur ein Wolf entnommen werden, der den Riss verursacht hat, und das setzt im Grunde eine zweifelsfreie Identifizierung durch DNA-Analyse voraus.
Mhm. Okay, da hast du meine Frage jetzt schon vorweggenommen sozusagen, weil ich dich gerade fragen wollte, womit das begründet wurde, genau.
Genau, damit haben sie es begründet und haben dann gesagt, und aber gerade darauf wird ja im Schnellabschlussverfahren verzichtet. Ne? Ja. Also vielmehr hofft man ja, den Schadensverursacher deshalb, ich sag mal, zu erwischen, weil man den Abschuss 21 Tage lang im Umkreis...
Genau, so ein bisschen wie Geiselerschießung oder so, ne?
Genau, um den letzten Riss gestattet, da man davon ausgeht, dass der Wolf halt in den ersten Tagen und Wochen zu dem Ort des erfolgreichen Risses immer irgendwie immer zurückkehrt, so nach dem Motto, ja, der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. So, nun haben wir das VG Oldenburg mit seiner Rechtsauffassung dieser Möglichkeit und damit dem Schnellabschussverfahren insgesamt ja eigentlich komplett den Boden entzogen. Damit wäre das Schnellabschussverfahren, so wie es die Umweltministerkonferenz beschlossen hat, erledigt gewesen. Hätte also das UVG Lüneburg in seiner Beschwerdeentscheidung diese Rechtsauffassung bestätigt, ja, dann wäre alles, was die Umweltminister beschlossen haben, Makulatur gewesen. Und man muss sich dann auch überlegen, viele Bundesländer hatten ja schon angefangen, auf der Grundlage dieses UMK-Beschlusses ihre Wolfsverordnungen neu zu stricken. Und teilweise haben die auch viel Arbeit da reingesteckt und viel Zeit darin investiert. Und das wäre alles komplett umsonst gewesen. Und die hätten von vorne anfangen müssen. Mhm. Für uns Wolfsschützer und natürlich für den Wolf selbst, um den geht es ja eigentlich immer noch zuvörderst, hätte das zwar zunächst mal einen Erfolg bedeutet, wobei ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob sich das bei näherer Betrachtung auch als Scheinerfolg hätte herausstellen können. Denn dann wäre das mit Sicherheit dazu gekommen, dass als nächstes die Diskussion um die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes losgetreten worden wäre, was ja tatsächlich Mecklenburg-Vorpommern in der Zwischenzeit, bis die Begründung des OVGs vorlag, auch verlangt hat. Mhm. Ja, so nach dem Motto, wenn das Schnellabschlussverfahren dem Bundesnaturschutzgesetz nicht entspricht, oder müssen wir das eben ändern?
Ja, das ist mir ja immer so ein bisschen schleierhaft, ne? Wie das halt, also ob das so der Sinn der Sache ist, halt einfach dann die Gesetze so anzupassen, wie man sie gerade braucht irgendwie. Da fragt man sich, wofür sind die dann da, ne?
Oder können wir die überhaupt einfach so ändern? Ich meine, da gibt es doch auch noch die große Behörde EU, die über allem steht, gerade im Artenschutz.
Ja, das wäre aber tatsächlich nochmal wieder eine Frage, eine abendfüllende Frage für ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich ist es so, Gesetze, klar, der Gesetzgeber kann Gesetze jederzeit ändern. Mit einer Mehrheit im Parlament ist das denkbar. Ob diese Gesetze dann europäischen Vorgaben entsprechen, ist noch wieder eine andere Frage. Mhm. Das wird dann danach vermutlich durch Gerichte wieder geklärt werden. Also das hätte jedenfalls dazu geführt, dass also in dieser ohnehin schon erheblich emotional belasteten Phase, die wir ja gerade haben, muss man ja sagen, und auch noch vor dem Hintergrund anstehender Europa- und Landtagswahlen, ne, kann man sich ja super vorstellen, was für Diskussionen uns Land auf und Land ab dann geblüht hätten. Und auch wenn sie uns jetzt immer vielleicht noch blühen, aber das wäre richtig hart auf hart gegangen, glaube ich. Deswegen kam diese anstehenden OVG-Entscheidung, ne, ja, wirklich eine enorme juristische und natürlich auch politische Bedeutung zu. Das ist so ein bisschen zu dem Hintergrund. Ne.
Okay.
Und jetzt kommt das nochmal ein Sahnehäubchen obendrauf an Spannung, als hätte so ein Krimi-Regisseur das in den Fingern gehabt und hätte gedacht, Mensch, ich mache den Spannungsbogen noch ein bisschen weiter. Da hat das OVG am 12.04. dann nämlich eine völlig ungewöhnliche Form der Entscheidung gewählt. Die haben einen sogenannten Tenorbeschluss gemacht. Das bedeutet, haben lediglich schriftlich niedergelegt, dass die Beschwerde der Behörde gegen den Beschluss des VG Oldenburg zurückgewiesen wird. Damit war zwar klar, okay, wir haben gewonnen und es war auch weiterhin klar, es durfte kein Wolf geschossen werden. Das haben wir natürlich erstmal gefeiert, aber eine Begründung dafür haben die eben noch nicht mitgeteilt,
okay,
sondern die haben die für die kommenden Wochen angekündigt und daraus konnte man schon entnehmen, dass sie sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen wollten.
Habt ihr Erkenntnisse darüber, was da hinter den Kulissen gelaufen ist, ob es da richtig hoch herging?
Das kann ich natürlich nicht sagen, weil die Beratungen sind geheim.
Okay.
Also das weiß ich nicht und das dringt in der Regel auch nicht nach außen.
Aber man kann sich das vorstellen, oder?
Das kann man sich gut vorstellen, dass da ordentlich diskutiert worden ist. Und es klingt auch schon so ein bisschen an, das OVG hat eine Pressemitteilung noch am Tag der Entscheidung dazu gemacht und haben gesagt, dass in der noch zu fertigen Begründung gegebenenfalls auch zum Schnellabschlussverfahren Stellung genommen werden würde. Mhm. Und so eine Formulierung rührt immer so ein bisschen an die juristischen Synapsen. Also das lässt einen aufhorchen. Und ich war schon davon ausgegangen, dass das OVG zwar die erteilte Abschlussgenehmigung, so wie wir das auch gesehen haben, für rechtswidrig erklären würde, aber möglicherweise eben nicht das Schnellabschlussverfahren an sich und vielleicht andere Gründe anführt, dafür, dass die Abschlussgenehmigung rechtswidrig gewesen ist.
So ist es ja auch gekommen.
Genau so ist es gekommen. Genau.
So, dann jetzt aber die Details. Darauf brennen wir jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also auf deine Frage, womit der Beschluss begründet wird, ganz kurz und knapp, ich versuch's mal. Eigentlich hat es drei Gründe angeführt, weshalb die Abschlussgenehmigung rechtswidrig sein wird. Und zwar hat es als erstes moniert, und das ist für uns Naturschutzverbände von ganz wesentlicher Bedeutung, auch wenn man das zunächst mal vielleicht gar nicht so vermutet. Es hat moniert, dass die Behörde vollständig davon abgesehen hat, die anerkannten Naturschutzverbände des Landes zu beteiligen. Und zwar ohne jede Begründung. Und schon deswegen hat das OVG gesagt, also aus formalen Gründen, wäre dieser genehmigte Abschuss rechtswidrig. Im Umkehrschluss bedeutet das für die Zukunft, bei anstehenden Abschlussentscheidungen sind regelmäßig Naturschutzverbände des Landes zu beteiligen, und zwar vorher.
Was und wenn die Behörde das
super vernünftig, also ganz, ganz wichtig. Und wenn die Behörde das nicht machen will, das OVG sagt, es mag Gründe geben, weshalb man das nicht vorher machen kann und führt auch so ein paar an, weil es besonders eilig ist oder was auch immer, wegen Gefahr im Verzuge. Es lässt sich ja denken, dass mal wirklich schnell gehandelt werden muss, wenn es tatsächlich darum geht, um den Schutz von Leben oder dergleichen, wenn es mal nicht um nur landwirtschaftliche Schäden geht. Wenn dann also besonders schnell gehandelt werden muss, dann aber müssen die Naturschutzverbände trotzdem umgehend beteiligt werden. Also die müssen im Prinzip die Abschlussgenehmigung in Papierform oder elektronisch oder wie auch immer sofort bekommen, damit die sofort reagieren können. Und nicht so, wie das im Moment läuft, dass wir immer hören, oh, da ist was im Busche, vielleicht hast du schon was gehört, weiß der schon was, ist da schon eine Abschlussgenehmigung erteilt und wir müssen uns das alles mühsam zusammensuchen. Und da hat das OVG gesagt, nee, das müsst ihr nicht. Die Naturschutzverbände haben eine wichtige Funktion in dem Verfahren und die sind grundsätzlich vorher zu beteiligen. Ganz, ganz wichtig. Kleiner Absatz nur in dem Beschluss, aber ich finde für uns super, super wichtig.
Das ist ein guter Weg, auf jeden Fall. Also,
ja. Wollte ich noch mal ganz kurz hier eine Zwischenfrage stellen.
Na klar.
Es ist ja eigentlich nach wie vor schon immer eigentlich möglich gewesen, richtige Problemwölfe also abzuschießen, oder? Durch was unterscheidet sich das jetzt? Eigentlich war es ja von Anfang an möglich, Wölfe, die permanent Schaden machen und nachweislich Schaden machen, ja, abzuschießen.
Wirklich gute Frage. Tatsächlich ändert sich eigentlich auch durch das Schnellabschlussverfahren nichts. Darauf kommt das OVG jetzt so ein bisschen zu sprechen. Die sagen nämlich, jede Abschlussgenehmigung, ob Schnellabschlussverfahren oder nicht, tatsächlich haben die dieses Wort Schnellabschlussverfahren in dem ersten Begründungsteil ihres Beschlusses komplett außen vor gelassen und haben sich nur mit der Abschlussgenehmigung befasst. Okay. Und haben gesagt, jede Abschlussgenehmigung bedarf einer umfassenden Einzelfallprüfung durch die Behörde. Jede.
Ja, finde ich gut.
Ja. Und haben dann auch gesagt, und diese Abschlussgenehmigung, die hier in Niedersachsen erteilt worden ist, die ist mindestens in zwei Punkten rechtswidrig. Und die haben dann darauf Bezug genommen und haben gesagt, das betrifft zum einen die immer vorzunehmende Schadensprognose, das ist ja das, was du gerade schon angesprochen hast, Matthias. Ne? Mhm. Also die Frage, ob durch den betroffenen Wolf in Zukunft ein ernster wirtschaftlicher Schaden droht. Und da hat das OVG gesagt, auch ganz, ganz wichtiger Punkt, allein ein Abstellen auf eine pauschal bestimmte Rissanzahl in 3 oder 6 Monaten ist völlig unzureichend. Okay. Das reicht nicht. Also genau das hat die Behörde hier getan. Ne?
Also ich habe zum Beispiel vor allem auch immer das Gefühl, gerade eben in Niedersachsen, dass halt irgendwie jeder Wolf, der sich mal an einem Weidetier vergreift, eben sofort als Problemwurf abgestempelt wird. Obwohl ja eigentlich irgendwie immer gar nicht so richtig hingeschaut wird, wie die Schutzmaßnahmen waren oder so. Also das ist jedenfalls immer so mein Eindruck. Ne? Also es gibt ja viel, viel weniger Problemwölfe, als wie es immer irgendwie dargestellt wird. Weil oftmals ist ja einfach der Schutz nicht ausreichend. Und ich hatte es ja schon mal erwähnt, ein Wolf, der sich an schlecht geschützten oder überhaupt nie geschützten Weidetieren vergreift, ist kein Problemwolf.
Völlig richtig. Ist ja genau auch die Meinung, die wir auch vertreten dazu. Auch darauf geht das OVG nochmal ein. Also natürlich jetzt nicht darauf, ob in Niedersachsen jeder Problem oder jeder Wolf als Problemwolf gesehen wird oder was auch immer. Mhm. Bei dem Wort Problemwolf, da sträuben sich mir auch immer so ein bisschen die Nackenhaare.
Ja, also, total. Also,
finde ich immer so ein bisschen gruselig. Der Wolf macht ja nur das, was seine Natur ihm befiehlt. Ja, der soll essen und soll sehen, dass er seine Welpen versorgen kann und dergleichen. Ja. Zum Problem machen wir ihn ja.
Ja, genau.
Also das ist es ja. Und das, worüber man immer diskutiert, ist ja auch immer nur so eine Spitze des Eisbergs. Wir haben mittlerweile, du kennst die Zahlen wahrscheinlich viel, viel besser, was weiß ich, 1300 Wölfe oder sowas, von denen man immer redet. Und die Verfahren, um die es geht, das sind dann vielleicht 20 oder so. Ja. Selbst das ist ja im Verhältnis zu der Gesamtzahl verschwindend gering. Selbst wenn diese 20 alle Problemwölfe wären, was sie beileibe nicht sind, wäre das ja nur eine verschwindend geringe Anzahl. Ne? Aber vielleicht zurück zu der Begründung vom OVG, da nämlich auch genau zu einem Punkt, den du gerade angesprochen hast, zum Herdenschutz. Da hat das OVG gesagt, auch in diesem Punkt hat die Behörde einen Fehler gemacht. Denn es müssen auch stets zumutbare Alternativen im konkreten Fall geprüft werden, sagt das OVG. Das bedeutet, auch hier hat die Behörde keine zumutbaren Alternativen geprüft. Und warum nicht? Die haben nämlich pauschal behauptet und darauf abgestellt, dass Rinder und Pferde regelmäßig durch die Herde, jedenfalls wenn es eine bestimmte Zusammensetzung der Herde gibt, geschützt sind. Ja. Und haben sich gar nicht darum gekümmert, ob es noch andere Alternativen des Herdenschutzes gibt.
Ja. Gehen einfach davon aus, dass zum Beispiel eine Mutterkuhhaltung oder sowas, dass die jetzt nicht unbedingt besonders geschützt werden muss oder so, ne?
Genau, die bilden diese berühmte Wagenburg, Kälbchen in die Mitte und dann passiert nichts mehr.
Genau.
Ist totaler Quatsch, weil die meisten Kälbchen außerhalb der Weide gerissen werden.
Genau, ja. Aber, genau, die stolzieren unter der Litze durch, ne? Die Mama steht drin und das Kälbchen legt sich draußen irgendwo hin und dann war's das.
Genau, und dann kommt es zum Riss. Und genau darauf, also jetzt nicht auf diese Kälbchen unter der Litze, aber darauf, dass die Behörden davon ausgegangen sind, Rinder und Pferde seien allein schon durch die Herde geschützt, darauf geht das OVG ein und sagt, nee, klare Absage, Rinder und Pferde können nicht ohne weiteres als hinreichend durch die Herde geschützt angesehen werden. Mindestens aber müssen auch hier in jedem Einzelfall Alternativen wie Zäunung oder was anderes geprüft werden. Mhm. Das ist deshalb besonders, weil das OVG noch vor ein paar Jahren genau das Gegenteil behauptet hat. Und zwar dieses OVG Lüneburg. Und die haben ausdrücklich ihre Rechtsprechung aufgehoben und gesagt, wir halten daran nicht fest. Andere wissenschaftliche Erkenntnisse stimmen.
Das ist aber cool, das ist echt interessant. Selbst für mich als Nicht-Jurist. Mhm. Das ist echt, ja.
Ist toll, ne? Also, ja. Und auch Hut ab, Juristen können das eben, ne? Dass sie sagen, was interessiert mich mein Gewäsch von gestern, wir haben bessere Erkenntnisse.
Ja, das ist
heute anders.
Voll vernünftig auf jeden Fall. Ne?
Das ist ja leider nicht überall der Fall, aber in dem Fall ist es wirklich bemerkenswert. Das muss man auch ganz deutlich an dieser Stelle mal sagen. Ne? Ja. So, jetzt haben wir im Prinzip die entscheidenden Begründungspunkte gehört. Stellt sich die ganz entscheidende Frage, was ändert sich denn jetzt für den Wolf und für die Weidetierhalter?
Problem ist ja, was wir noch gar nicht gehört haben, ist ja, was das OVG zum Schnellabschlussverfahren sagt.
Okay.
Das ist nämlich auch noch ganz spannend in dem Beschluss. Wenn ihr wollt, können wir da auch noch ganz kurz was sagen.
Ja, natürlich.
Sehr gerne.
Und zwar ist es so, dass das OVG hätte ja nach dieser Begründung, diese drei Gründe, die sie da angeführt haben, hätten die ja beenden können und sagen können, so, damit ist diese Abschlussgenehmigung erledigt. Nach mir die Sintflut, alles Weitere interessiert mich nicht. Aber das OVG hat dann in einem sogenannten, und jetzt kommt wieder so ein schöner lateinischer Ausdruck, den Juristen ja, also die feiern die ja immer, ne, in einem sogenannten obiter dictum,
ja, okay,
noch weitere Rechtsausführungen gemacht. Also, und zwar ausdrücklich haben die gesagt, um künftige Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. So nach dem Motto, das hat zwar keinen Einfluss mehr auf die getroffene Entscheidung, aber da es ja ohnehin jeden von euch brennend interessiert, was wir als Obergericht davon halten, sagen wir einfach auch was dazu. Ja? Und das haben die gemacht. Und zwar haben die gesagt, wir erteilen keine generelle Absage an das Schnellabschlussverfahren. Und zwar jedenfalls in dem Punkt, wo es um diese Individualisierung des Schadwolfes geht. Mhm. Ja, und die sagen, es reicht tatsächlich, es muss lediglich hochwahrscheinlich sein, dass der Schadwolf entnommen wird. Und dazu sei diese 21-Tage-Regelung im Umkreis von 1000 Metern um den letzten Riss nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen hinreichend geeignet. Die haben da Bezug genommen auf diese, ich glaube, Matthias, du hattest die auch schon mal erwähnt, diese schwedische Studie, aber ja, es gibt halt schlicht auch nichts anderes. Darauf haben wir Bezug genommen, die sagen, okay, nach den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das hinreichend geeignet, weil eben die Wahrscheinlichkeit der Rückkehr des Schadwolfes zum Rissort in den ersten Tagen und Wochen nach dem Riss hoch sei und damit eben auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der dort dann eventuell geschossene Wolf auch der richtige ist. Mhm. Mehr haben die dazu dann erstmal nicht gesagt. Also damit ist im Prinzip zunächst mal nur was zu dieser Notwendigkeit der DNA-Analyse beim letzten Riss gesagt worden. Ne? Das ist, also, okay, den letzten Riss muss nicht sein, es muss hochwahrscheinlich sein, dass der Riss vom Wolf ist. Okay. Aber ihr müsst es nicht hundertprozentig identifizieren.
Okay.
Dazu vielleicht gleich auch noch, weil das ganz interessant ist, wozu es dann nämlich nichts gesagt hat. Es hat nämlich nichts gesagt zu diesen für den Schnellabschluss ja erforderlichen Gebieten mit erhöhtem Rissaufkommen, wie die gebildet werden können. Mhm. Es hat ja lediglich gesagt, dass so ein pauschalisiertes Abstellen auf eine bestimmte Rissanzahl in 3 oder 6 Monaten eben nicht zur Grundlage der Ausnahmegenehmigung gemacht werden können. Und damit dürften die Gebiete mit erhöhtem Rissaufkommen eben auch nicht allein wegen einer pauschalierten Rissanzahl in 3 oder 6 Monaten gebildet werden können. Also das folgt für mich jedenfalls daraus.
Ja.
Das OVG hat auch nicht gesagt, dass künftig gar keine DNA-Analyse bei Wolfsrissen mehr genommen werden müssen. Und das ist jetzt so ein bisschen eine Bewertung, die ich aus dem Beschluss abgeleitet habe. Lediglich in Bezug auf die höchstwahrscheinliche Identifikation der Schadwolfes nach dem letzten Riss, da haben sie gesagt, darauf kann verzichtet werden. Aber zugleich haben die ja auch gesagt, bei der Beurteilung der zu treffenden Schadensprognose, ob ein Riss in die Schadensprognose mit einfließen darf, ist zu berücksichtigen, dass ein solcher Riss ja auch von einem Wanderwolf herrühren kann. Mhm. Umkehr: Es ist auszuschließen, dass in die Schadensprognose Risse von Wanderwölfen einfließen. Okay. Wenn aber solche Risse nicht berücksichtigt werden dürfen, ne, und dies nach besten wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten auszuschließen ist, so ja der EuGH immer und so auch jetzt nochmal wieder das OVG Lüneburg, dann ist ausdrücklich so gesagt, und jeder Zweifel zu Lasten der Behörden geht, also da folgt für mich eigentlich nur daraus, dass es geboten ist, jeden Riss auch genetisch zu untersuchen, gerade um auszuschließen,
dass es ein Wanderwolf ist.
Dass Risse durch Wanderwölfe in die Schadensprognose mit einfließen. Ich
verstanden.
Weil es ja schon des Öfteren auch so war.
Ja, klar.
Das war in diesem Fall auch wieder so. Ja? Das war in diesem Fall tatsächlich auch wieder so. Die haben einen Riss rausnehmen müssen, und zwar auch noch den, der den höchsten wirtschaftlichen Schaden bedeutet hat. Und gesagt, nee, also das war ein Wanderwolf. Und zwar nachweislich ein Wanderwolf.
Jetzt haben wir so ein paar Orientierungspunkte erhalten. Es wurden auch ein paar entscheidende Fragen geklärt. Bleibt offen, was sich damit jetzt für die Wölfe und auch für die Weidetierhalter ändern wird. Lieber Björn, was glaubst du, was ändert sich jetzt konkret?
Das ist schwer zu beantworten. Also zum einen glaube ich, dass erstmal ganz eindeutig eine Stärkung der Position der Wolfschutzverbände damit verbunden ist. Die GZSDW, also wir als Wolfschutzverein, wir haben ja schon immer die Notwendigkeit des flächendeckenden Herdenschutzes eben für alle Weidetiere als das einzig wirklich erfolgsversprechende Mittel zur Erreichung der friedlichen Koexistenz propagiert. Und das ist auch juristisch der einzig richtige Weg. Und genau das hat das OVG ja noch mehrmals und mehr als deutlich unterstrichen. Also es bleibt auch nach diesem OVG-Urteil dabei, dass der Abschuss Ultima Ratio, wieder Latein, Ultima Ratio, das allerletzte Mittel
ihr
bleibt.
Juristen, ihr
ja, wir können es nicht lassen, ich weiß es. Also, dass es das allerletzte Mittel bleibt und nur dann in Frage kommt, wenn wirklich alle anderen nach besten wissenschaftlichen Erkenntnissen und technischen Möglichkeiten denkbaren Alternativen keinen hinreichenden Schutz bieten. Das bedeutet Herdenschutz, Herdenschutz, Herdenschutz. Ja. Und das ist auch das, was sich ab dem heutigen Tag für die Wölfe oder die Weidetierhalter, naja, was heißt ändern, was nochmal zementiert wird. Mhm. Es ist eben nochmals klargestellt, dass Herdenschutz wirklich der einzig wirkliche Wolfsschutz und der einzig wirklich effektive Schutz vor Wölfen ist.
Ja, also ich fand ja schon immer das eben schwierig, dass von seitens der Politiker ja immer so den Leuten suggeriert wurde, eben das Abschießen von Wölfen in irgendeinen Vorteil bringen würde für den Herdenschutz. Und das ist eben einfach mal eine total falsche Message. Ne? Das habe ich immer gesagt, dass die, weil es gibt nämlich Leute, ich weiß das, die ruhen sich dann irgendwie aus und denken, naja, die kommen schon wieder weg. Richtig. So, ne? Es wird sich schon gekümmert. Und anstatt einfach ganz klar zu machen, zu sagen, nein, die Wölfe bleiben, ihr müsst euch einfach drehen. So, und es gibt ja nun eben, haben wir ja schon oft angesprochen, genügend Beispiele von Leuten, wo das echt gut funktioniert. Und da kann ich auch in dem Zusammenhang noch sagen, ich habe Sabine schon mal davon erzählt, dass ich einen Schäfer kenne, den ich echt wirklich beeindruckend fand, der wirklich viel macht und sich viel Mühe gibt und echt viel Zeit auch aufwendet für Wolfsschutz oder ja, also für den Herdenschutz. Ne? Und der sagt, er macht das gerne. Und wenn so jemanden dann, wenn dem was passieren würde, ne, also seinen Tieren, das täte mir wirklich, wirklich leid. Und dann wäre aber definitiv auch gesprungen, das sagt er selber. Ne? Also, und da bin ich dann auch irgendwo bei dem Punkt, wo ich sage, wenn so jemand, der wirklich alles gemacht hat, ne, wenn der dann irgendwie einen Wolf hat, der sich darauf spezialisiert hat, dann, ja, dann muss man halt gucken, was man macht. Ne? Aber bei allen anderen Sachen finde ich erst Herdenschutz und dann, ja.
Ja, solange wir noch keinen flächendeckenden Herdenschutz haben, ist die Entnahme von Wölfen unsinnig. Muss man einfach so sagen. Es mag wirklich krasse Einzelfälle geben, wo man das anders sehen kann. Ja? Also ja. Wir haben jetzt auch vor kurzem erst, als wir unsere Jahreshauptversammlung hatten mit der GZSDW, haben wir einen Betrieb besucht in Baden-Württemberg, im Schwarzwald. Und der hat vorbildlich, wirklich vorbildlich seine Ziegen in wirklich schwierigem Gelände. Das ist ja alles bergig und mit kleinen Bächen und was weiß ich nicht allem. Und also der hat wirklich alles in die Wege geleitet, um seine Herden zu schützen. Und trotzdem hatte er auch einen Riss. Und das ist genau der Punkt,
ja, passiert,
den du auch schon angesprochen hast. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, aber wir minimieren die Wahrscheinlichkeit. Mhm.
Und das ist ja für die Leute dann auch okay. Also der Schäfer, von dem ich gerade gesprochen habe, der macht das jetzt seit 10 Jahren so und hat in den 10 Jahren einen Riss gehabt und hat gesagt, so ist es halt okay. Er hat gesagt, ein Riss in 10 Jahren, das heißt eben für mich, es funktioniert.
Ja.
Ja, und vor allem, das ist ja auch im Verhältnis, muss man das mal sehen. Wie viel Verluste hatte er sonst durch irgendwelche anderen Umstände?
Richtig.
Wahrscheinlich deutlich mehr.
Darüber spricht aber niemand gerne. Ja, wie reagiert denn jetzt der niedersächsische Umweltminister Meyer? Ich meine, den betrifft das ja nun zuerst, auch wenn er es nicht zugibt. Ne? Ihm dürften doch jetzt eigentlich graue Haare wachsen.
Aber denen werden die letzten Federn ausfallen.
Also ich weiß tatsächlich noch gar nicht, wie er reagiert hat. Also ich kenne einen Zeitungsartikel, in dem er zitiert wird, dass man die Begründung des OVG jetzt genau studieren werde. Und das Ganze sei ja keine Absage an das Schnellabschlussverfahren. Insoweit alles richtig, alles d'accord. Was jetzt daraus folgt und welche Schlüsse die daraus ziehen, weiß ich nicht. Also ich als beratender Jurist für den Umweltminister würde sagen, lieber Herr Meyer, alles zurück auf Anfang, alles zurück auf Null. Wir müssen uns mal ganz genau überlegen, wie wir die Wolfsverordnung machen können. Und wir müssen den Herdenschutz weiter vorantreiben und wir müssen uns ganz genau hinsetzen und detailliert erarbeiten, wie man denn Gebiete mit erhöhtem Rissaufkommen überhaupt nach besten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausweisen kann. Mhm. Ich weiß, dass andere Bundesländer, die uns tatsächlich als GZSDW auch beteiligen, sich da sehr, sehr viel mehr Gedanken gemacht haben.
Man liest ja jetzt schaurige Geschichten aus Hessen. Das Land Hessen will jetzt per Gesetz die Voraussetzung dafür schaffen, dass Wölfe schneller geschossen werden können. Der Umweltminister Jung von der CDU will den Wolf lieber heute als morgen ins Jagdrecht aufnehmen. Wie soll das gehen und was soll das vor allen Dingen?
Also leider ist es mir noch nicht gelungen, dieses Gesetzesvorhaben, von dem da immer die Rede ist, dass über das im Laufe der Woche entschieden werden soll, das habe ich noch nicht in die Finger bekommen. Also ich kann nur von dem berichten oder muss meine Informationen aus dem ziehen, was es da in den Medien gibt. Da gab es ja in der Frankfurter Allgemeinen dazu einen Bericht. Danach ist ja geplant, sind mehrere Dinge geplant. Also einmal das, was du, Sabine, gerade schon angesprochen hast, die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. Das allerdings, das ist nichts Neues.
Mhm. Also das haben wir ja in Sachsen schon lange. Ne? Also in Sachsen ist der Wolf schon lange im Jagdrecht und trotzdem passiert nichts.
Das haben andere Bundesländer schon lange. Sachsen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, die haben das alle schon gemacht. Mhm. Eine unmittelbare Wirkung ist damit gar nicht verbunden.
Okay. Das ist auch immer so eine Nebelkatze, ne? Oder?
Komplett. Das ist da auch komplett. Weil der Wolf als streng geschützte Tierart in allen Jagdgesetzen gilt für den eine ganzjährige Schonzeit. Ja, also der ist im Jagdrecht, darf aber nicht gejagt werden. Was die damit natürlich zum Ausdruck bringen wollen, ist, dass gesagt wird, naja, also wenn es nicht nur der Beruhigung der Landwirte und der Jagdlobby dient, dann wollen sie natürlich versuchen, irgendwann mal, wenn denn tatsächlich der Schutzstatus des Wolfes mal herabgesetzt wird, mit einer relativ einfachen Regelung in den Jagdrechten die Schonzeit aufheben. Mhm. Aber
davon sind wir meilenweit entfernt, zum Glück.
Davon sind wir meilenweit entfernt. Und im Augenblick spielt uns die Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht, das hat, glaube ich, gar keiner bedacht, zusätzlich noch ein bisschen in die Karten als Wolfschützer. Denn es gilt zwar die ganzjährige Schonzeit, aber wenn jetzt Ausnahmegenehmigungen erteilt werden nach dem Bundesnaturschutzgesetz, über die wir ja vorhin die ganze Zeit schon gesprochen haben, dann sind auch die jagdrechtlichen Voraussetzungen zu überprüfen. Das OVG Lüneburg hat zum Beispiel auch gesagt, liebe Leute, liebe Behörden, ihr habt den Wolf im Jagdrecht, in Niedersachsen ist das so. Bitte beachtet auch Paragraph 22, Elterntierschutz.
Also dann dürfen sie dann sozusagen sowieso nie geschossen werden. Das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge, ne?
Ja.
Dass das eigentlich ein Unding ist, quasi, wenn entweder die trächtige Fähe oder wenn sie eben ihren Nachwuchs versorgen, dass dann die Tiere geschossen werden dürfen.
Genau, ja. Es wird gesagt, also während der Brut- und Setzzeit darf ein Elterntier, das für die Versorgung der Welpen gebraucht wird, nicht geschossen werden. Für die Fähe gilt das also für mich vollkommen klar. Ja. Mhm. So, und hier hat das OVG Lüneburg auch so ein bisschen mal so gerechnet und hat gesagt, also dann sollte das für jedenfalls ab dem vermuteten Geburtszeitpunkt der Welpen und dann so lange gelten, bis sie einigermaßen selbstständig oder nur von einem Elterntier versorgt werden können. Und die haben dann gesagt, das wäre wohl der 14. April bis, ich glaube, die haben Ende Juli oder sowas genommen. Mhm. Das kann ich aber nicht mehr hundertprozentig sagen. Ich glaube, das OVG hat einen kleinen Fehler gemacht, weil sind nur von dem Zeitpunkt der Geburt ausgegangen und haben gesagt, also sobald Welpen geboren werden. Wenn man aber vom Sinn und Zweck dieser Elterntierregelung in den Jagdgesetzen mal ausgeht, dann gilt das natürlich auch schon für die Brut, also
man müsste ja eigentlich dann schon ab der Ranzzeit sozusagen
so ungefähr, also gelten, eigentlich. Und würde ich sagen, ab Mitte Februar oder sowas, wenn man das ernst nimmt, ja, oder ab dem Zeitpunkt, wo halt Welpen im Bauch der Fee sind, um es mal ganz laienhaft auszudrücken.
Ja. Ja.
Und das ist deutlich früher als der 15. im April.
Aber ja, noch hinten raus ist es natürlich auch ein bisschen knapp, ne? Weil das sind ja die Welpen alles andere, aber nicht selbstständig.
Aber jedenfalls, welcher Zeitpunkt da der richtige ist, da werden sicherlich auch Biologen und Wissenschaftler uns viel, viel besser was dazu sagen können. Aber der Kernpunkt, um darauf zurückzukommen, dadurch, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wird, muss das berücksichtigt werden. Das heißt also jedenfalls in der Zeit 15. April bis, was sagen wir, Ende Juli, ist die Entnahme eines Elterntieres fast unmöglich aufgrund der Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht.
Wenn aber ein Umweltminister unter dem Applaus seiner Gefolgsleute und gewisser Lobbyisten verkündet, dass er mit dem Wolf im Jagdrecht die Voraussetzung schaffen will, schneller Wölfe abzuschießen, dann ist das doch blanker Populismus oder was ist das da von Politikerseite?
Das ist es. Das muss man ganz klar so sagen. Also man muss, gerade wenn du die Problematik in Hessen anspielst, dann muss man ja auch noch mal sehen, was mit dem Gesetzentwurf im Übrigen noch geschehen soll. Ja? Mhm. Es ist ja nicht nur mit der Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht beendet, sondern was viel schlimmer ist und was mit Sicherheit noch vollkommen unnötig Öl ins Feuer der derzeitig ja ohnehin emotional aufgeheizten Diskussion gießt, ist Folgendes. Nämlich der Wechsel der Zuständigkeiten des Wolfsmonitorings und der Managemententscheidung weg von den Naturschutz- und Artenschutzbehörden hin zu den Jagdbehörden und den Jagdpächtern und Jägern.
Das ist auch so ein Ding, ja.
Katastrophe also, eigentlich. Mhm. Ja.
Das muss man sich, und das gepaart, ja, also dies gepaart mit der zum Ausdruck gebrachten Hoffnung auf schnellere Entscheidung, da läuft man Gefahr, aufgebaute Kompetenzen im Wolfsmonitoring und Wolfsmanagement komplett zu verlieren. Und wenn ich mir dann mal angucke, dass es in Hessen, also Matthias, das weißt du wahrscheinlich auch besser als ich. Ich glaube, da gibt es mal 5 Rudel oder sowas.
Ja, das ist immer die am wenigsten Wölfe haben, schreien immer am lautesten.
Das scheint mir vor diesem Hintergrund, und da gebe ich dir vollkommen recht, Sabine, das scheint mir blinder Wahlkampfaktionismus zu sein. Und wenn wir vorhin ja auch schon gesehen haben, wie die Anforderungen an die behördlichen Entscheidungen, die sind qualitativ sehr hoch.
Ja.
Ja. Und wenn dann eine Landesregierung Kompetenzen in diesem Bereich abbaut, beziehungsweise in irgendeinen Bereich verlagert, der eben nicht mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet ist, dann führt das zu unnötigen weiteren Gerichtsverfahren, natürlich mit Sicherheit anstrengend und auch erfolgreich bestreiten werden. Aber was zu weiterer Frustration bei den Weidetierhaltern führt,
zum Beispiel.
Das muss man ja auch mal überlegen. Ja.
Genau.
Und ich denke auch mal. Schluss des OVG Lüneburg müssten die Verantwortlichen eigentlich in Hessen den vollkommen anderen Schluss ziehen.
So sieht das aus. Also die Diskussion gerät ja außer Kontrolle, wenn man solche Dinge macht, wenn man solche Nebelkerzen zündet und solche Hoffnungen weckt bei Jägern oder bei Weidetierhaltern. Das wird auf jeden Fall nicht die Lösung sein und wir wissen auch, das wird niemals so sein, wie sich das der hessische Umweltminister vorstellt. Ja, aber es wird erstmal gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste. Wir haben Wahlkampf. Ich beschäftige mich jetzt seit 4-5 Monaten mit dem Wolf und das ist eins der Themen, wo ich echt ratlos zurückbleibe und sage, ich bin so enttäuscht, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sowas möglich ist, dass Menschen mit Bildung, also Volksvertreter, gewählte Volksvertreter, denen wir viel Vertrauen schenken, ja in den meisten Fällen auch zu Recht, sich zu so billigen Sachen hinreißen lassen. Das finde ich echt schade.
Ja, und wenn man die Energie, die man jetzt da reinsteckt, eben mal dafür aufwenden würde, eben wirklich den Weidetierhaltern zu helfen, ne?
Ja.
Dass auch das Geld... Also,
ich bin sicher, dass 90% der Weidetierhalter offen wären für einen konstruktiven Diskurs.
Ja, da bin ich absolut bei euch. Und eigentlich muss man doch sagen, genau der Weg, den jetzt auch das OVG nochmal aufgezeigt hat, ist ja unser Thema heute, diese OVG-Entscheidung. Die Entscheidungen müssen eben auf nachvollziehbarer und vor allem transparenter wissenschaftlicher Grundlage getroffen werden, um die es da geht, auch die von den Behörden. Und in die Entscheidung müssen, wie Matthias auch vorhin schon gesagt hat, alle mit einbezogen werden. Und zwar nicht wer am lautesten schreit, muss Gehör finden, sondern wirklich nur derjenige, der im konkreten Fall die besseren Argumente
hat.
Und wir sehen ja, dass man muss das Kind ja auch mal beim Namen nennen. Jeder Vorschlag, ja, scheinbar einfacher und schneller Lösungen, sprich Abschuss des Wolfes, ist im Grunde genommen zum Scheitern verurteilt. Das gehört meines Erachtens, wie du schon richtig gesagt hast, in den Bereich unseriöser Stammtischpolitik und des schlechtesten Populismus und entlarvt sich selbst regelmäßig als Versuch, dem Wolf in Deutschland die Lebensgrundlage zu entziehen. Mhm. Und zwar derart, dass eine Koexistenz von Wolf und Mensch in Deutschland nicht gewünscht ist von dieser Art von Leuten. Ich kann es jetzt kaum anders beschreiben.
Ja,
weil, wo mir ja auch immer schlecht wird, ist, wenn die Leute dann immer sagen, ja, wir wollen ihn ja nie ausrotten, ne? Aber, ja, wo ich mir denke, so doch im Endeffekt wollt ihr eigentlich genau das.
Genau, Salamitaktik. Also all die, die das propagieren, die müssten sich eigentlich hinstellen und sagen, wir wollen keinen Wolf in Deutschland und wir wollen letztendlich den Wolf hier in unserer Kulturlandschaft nicht haben und ausrotten.
Aber genau, das ist das, was sie wollen. Ja.
Ich bin absolut zuversichtlich, dass sich der Weg des konsequenten Herdenschutzes und der vertrauensvolle und transparente Dialog zwischen Wolfschützern, Weidetierhaltern und Jägern letztendlich durchsetzen wird. Und nicht zuletzt haben wir über 70% der Menschen in Deutschland, die sich für den Wolf ausgesprochen haben. Das macht Mut, das macht Hoffnung und dann überstehen wir auch den schlechtesten Populismus.
Und das könnt ihr euch auch auf die Fahnen schreiben als Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, dass ihr einen riesengroßen Anteil daran habt, dass wir in dieser ganzen Diskussion um den Wolf überhaupt schon so weit sind. Ich sehe es jetzt mal positiv. Wir haben ja schon eine Menge erreicht.
Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal sagen, dass es natürlich da draußen ganz viele tolle Weidetierhalter gibt, die ihre Sache echt schon gut machen und das teilweise eben schon seit Jahren.
Ja.
Aber die eben oftmals leider nicht gehört werden, sondern eben die paar wenigen Schreihälse, ne, die dann eben medial so stark auftreten.
Ganz, ganz klar. Genau das ist der richtige Punkt. Und wir haben als GZSDW auch schon so viele tolle Menschen kennengelernt, tolle Weidetierhalter, auch tolle Jäger. Ich weiß, du hast so ein bisschen Probleme mit Jägern, habe ich schon mal gehört.
Ja. Ja.
Aber ich habe schon wirklich tolle Jäger auch kennengelernt, die genau in die gleiche Richtung funktionieren und sagen, wenn sie es vielleicht auch nicht immer so laut sagen. Aber es gibt auch da ganz tolle Leute.
Absolut.
Ja. Und die müssen wir alle einfangen und alle ins Boot und dann bin ich total zuversichtlich, dass das klappt.
Wir müssen ein Klima schaffen, dass diese Jäger, von denen du da sprichst, sich auch trauen, das laut zu sagen, damit andere mitmachen und überzeugt werden.
Ja, das wäre wichtig. Ne? Ja. Das wäre verrückt. Ja.
Björn, wir danken dir herzlich für diese wirklich erhellende Stunde mit dir und über die Urteile, beziehungsweise sind ja keine Urteile, es sind
Beschlüsse.
Beschlüsse, genau. Vielen, vielen Dank.
Ich glaube, auch von mir ganz lieben Dank. Ne?
Ja, ich habe zu danken. Ganz, ganz klasse, dass ich Teil des Podcasts sein durfte. Und ich hoffe, es ist nicht ganz so trocken geworden, wie befürchtet.
Du weißt, dass es nicht trocken geworden ist. Es ist richtig klasse. Vielen, vielen Dank. Und ich bin sicher, wir hören uns bald wieder an dieser Stelle und schicke ganz, ganz liebe Grüße in den Norden aus dem sonnigen Berlin. Und
jederzeit. Alles Gute nach Berlin. Matthias, dir viel, viel Erfolg mit deinem Filmprojekt. Das steht, glaube ich, auch kurz vorm Abschluss oder so. Oder
ja, ganz lieben Dank. Ja, ich hoffe, es geht dem Ende zu.
Und viel, viel, viel Erfolg mit deinen ganz, ganz tollen Fotos. Wenn du mal Langeweile hast und mir ein paar Fotos schicken magst, jederzeit.
Na, sehr gerne
doch. Instagram und unser Instagram-Account braucht immer Fotos.
Ja, braucht bloß Bescheid sagen. Überhaupt kein Problem. Aber das hast du ja jetzt gerade gemacht.
Alles gut. Ja. Okay, dann bis bald. Dann
ganz lieben Dank. Bis bald.
Ciao, ciao. Ja,
bald.
Tschüss.
Tschüss.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Geis. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.